Morgen. Geht's euch gut? Geschieht euch recht? Für das hat Jesus gezahlt. Amen. Es war ein ganz starker Eindruck aus diesem Hohelied. Ein sensationelles Buch in der Bibel. Und ich bin auch überzeugt, wir stehen in den letzten Tagen und Gott ruft weltweit seine Gemeinde auf, sich auszurichten, sich zu einen. Und es ist wirklich erstaunlich und auch erschreckend manchmal, wie Gott die Gemeinden schüttelt überall. Und wie er Menschen aufruft, wirklich klare Sachen mit ihm zu machen. Und deswegen auch dieser Aufruf, den wir gehört haben, komm meine Braut, mach dich bereit auf diesen Tag, der, glaube ich, der ist ganz wichtig, dass wir den beachten. Schön seid ihr hier. Wir haben ein interessantes Thema auch heute Morgen. Aber bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich wieder mal ganz kurz unsere Vision unterstreichen. Wir stehen manchmal in der Gefahr, vor lauter Bäume den Wald ja nichts mehr zu sehen. Das ist wirklich so. Und unsere Lebensvision, auch unsere Vision als Gemeinde, muss sich immer wieder am Generalauftrag orientieren, den Jesus für uns hat. Jesus hat dir und mir und der Gemeinde den Auftrag gegeben, geht hin in die ganze Welt und verkündet die beste Nachricht, die es gibt. Das hat mit Mission und mit Evangelisation zu tun. Und unser zweiter Hauptauftrag ist, geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Das hat mit Jüngerschaft zu tun. Kommt auch noch Gemeindebau dazu. Jesus wird jeden Einzelnen von uns eines Tages fragen, was hast du gemacht mit diesem Generalauftrag, den ich nicht nur den Pastoren oder den Aposteln gegeben habe, sondern jedem von euch. Das ist ganz wichtig. Und aus diesen Bibelstellen haben wir auch unsere Gemeindevision abgeleitet. Wir möchten, haben wir geschrieben auf unserem Visionsblatt, das liegt hinten auf, dürft ihr gerne wieder mal mitnehmen, motiviert von Jesu Liebe und diesem Auftrag, eine Gemeinde und ein lebendiger Leib sein im Oberwallis und miteinander Gott erleben, das kommt am Anfang. Wir sind berufen, aus der Gnade zu leben, nicht zu krampfen, nicht zu machen, sondern Gott hat für uns bestimmt, dass wir aus seiner Kraft, aus seinen Ressourcen leben. Er hat sogar gesagt, aus euch sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und deswegen möchten wir immer wieder Gott erleben, wir möchten ihn suchen. Gottes Wort sagt in Hebräer 11,6, dass Gott ein Belohner ist, all denen, die ihn suchen, wenn dir was fehlt. Such es nicht im Mikro oder sonst irgendwo, such es bei Jesus, hol es bei ihm ab. Er möchte uns erfüllen, dass wir ein Segen sind. Und dann möchten wir miteinander wachsen. Gottes Wille ist, dass wir mehr und mehr in einer lebendigen Liebesbeziehung zu ihm hineinwachsen. Und dass wir ihm ähnlicher werden. Und das wird ein zweiter Punkt sein, wo Gott unser Leben mal prüft. Er wird uns nicht sagen, wie häufig warst du in der Kirche. Er möchte wissen, wie ähnlich bist du Jesus geworden. Da geht auch unser Predigtthema heute ein bisschen dann drauf los zu. Wow! Wir möchten wachsen, wir möchten wachsen, wir möchten die Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch entdecken und unter Gottes Führung lernen zu entwickeln und einzusetzen. Und dann möchten wir, ich habe vergessen zu schalten, möchten wir vergessen lernen miteinander, was wir beschenkt bekommen haben, anderen weiterzugeben. Jeder von uns ist begrenzt in seiner Erkenntnis, in seiner Persönlichkeit, in seiner Fähigkeit, in seiner Gaben. Habt ihr das gemerkt? Auch wenn es einige nicht glauben, aber es ist so. Und Gottes Idee ist, dass wir uns zusammenfügen zu einem Leib, als lebendige Glieder uns zusammenfügen. Und so können wir einer sterbenden Welt Jesus viel besser repräsentieren, als wenn wir alleine einfach dastehen. Und so möchten wir zusammen als Gemeinde hier auch vor Ort Menschen das Evangelium, die beste Botschaft aller Zeiten, verständlich kommunizieren und ihnen helfen, Jesus kennenzulernen, Jesus lieben zu lernen, ihm nachzufolgen. Und die Umsetzung dieser Vision geschieht hauptsächlich durch unsere gemeinsamen Gottesdienste, wo wir Gott erleben möchten, wo wir den Schwerpunkt haben, Gottes, auf die Verkündigung zusammen Gott anbeten. Und vieles der praktischen Umgesetzung Zusammensetzung geschieht in unseren gemeindeeigenen Lebensgruppen, wo wir möchten, dass diese Jüngerschaft ausgelebt wird, noch viel, viel mehr. Einfach, dass wir immer wieder das auch vor Augen haben. Ich möchte das künftig immer wieder neu unterstreichen. Ich möchte euch ermutigen, hinten liegt auch unser Visionsblatt aus, dass heute das doch einfach wieder mal darüber zu brüten, ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wo wir zusammen hingehen möchten. Ja, und dann kommen wir zum heutigen Thema. Jesus im Alten Testament. Tina hat eingeleitet, dieses Thema ist an uns herangetragen worden. Wir möchten das kurz anschauen miteinander. Ich möchte heute das allgemeiner betrachten. Tina hat das eingeleitet. Sie hat über die Verheißungen von Jesus im AT letzten Sonntag gesprochen. Jesus im Alten Testament, das ist logisch. Da geht es jetzt mehr ein bisschen um die Stimulation unseres Wissens, unseres Intellektes als eine Anwendung eines biblischen Impulses. Aber gerade so ein Studium zeigt auf, wie genial Gottes Wort ist. Wow! Wie präzise das Wort Gottes geschrieben worden ist, vom Heiligen Geist inspiriert worden ist. Und wo das geschieht, wo wir das verstehen, weckt das in uns auch Glauben und inspiriert uns, diesem genialen, ewigen Wort zu vertrauen. Oder? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber unser Auto, dass es keinen Kratzer hat und unser schönes Häuschen ist uns manchmal wichtiger. Und es wird alles einmal in Rauch und weiß ich was aufgehen. Eines Tages wird Gottes Wort bestehen bleiben. Wow. Ja, das Wort Gottes, dass wir das einfach auch wieder mal sehen, es besteht aus 66 Büchern, wurde in einer Zeitspanne von 1500, einigen sagen 1600 Jahren geschrieben, von 40 verschiedenen Autoren. Das kann ja nur ein Chaos geben, theoretisch, oder? Und dennoch ergänzen und komplementieren sich die Aussagen dieses genialen Buches, dieser 66 Bücher, eben das Hohelied, ganz etwas konkret Krasses im Gegensatz zu einer Offenbarung, oder? Aber wir werden sehen, dass das sich nicht widerspricht, sondern dass sich das ergänzt. Wenn wir heute sprechen, Jesus im Alten Testament, da möchten wir noch diese Betrachtung miteinander machen. Für uns Menschen ist es nicht immer nachvollziehbar, wieso Gott ein ganz anderes Zeitverständnis hat wie wir. Oder? Viele können es nicht verstehen, da war der Sündenfall und dann ging das hunderte und tausende Jahre, bis Jesus dann auf die Erde gekommen ist, oder? Wieso hat Jesus so eine Zeitrechnung? Wieso brauchte es da zuerst den Bund mit Abraham? Dann hat Gott den Bund mit Abraham und Noah eingesetzt, der Bund mit Mose. Und dann erst ist Jesus gekommen. Wieso ist Jesus nicht sofort gekommen? Und wieso sind jetzt bereits schon 2000 Jahre vergangen und Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen, um die Seinen zu holen, auch um die Welt zu richten, wie es in der Bibel steht? Die Zeitrechnung Gottes verstehen wir nicht immer, oder? Aber mach dir keine Sorgen, Jesus wird zurückkehren, wie er es verheißen hat. Und ich glaube, er kommt viel schneller, als das vielen Christen lieb sein wird. Aber wir sehen doch diese Dinge. Es ist ganz offensichtlich, dass die Entwicklung der Erlösungstat gewisse göttlich-logische Prozesse fertig durchlaufen muss. Und wie genau? Wie minutiös, wie präzise das abläuft, sehen wir heute auch in unserer Betrachtung, wenn wir darüber reden, Jesus im Alten Testament. Da wurde nicht einfach etwas erlebt und Gott hat das irgendwie noch ein bisschen zusammengeschaut, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Da wird ein haargenauer Plan verfolgt, den Gott hat und er wird sich erfüllen. Wir werden heute sehen, die drei Punkte. Der erste Punkt, Jesus wurde als Messias bereits schon in Mustern und Bildern dargestellt im ganzen Alten Testament. Das werden wir sehen. Der zweite Punkt, Christus wurde im Alten Testament bereits schon klar verheißen. Aber dann sehen wir auch, der war schon längst gegenwärtig im Alten Testament. Das sind so unsere drei Punkte und dann werden wir das Ganze abrunden, indem wir noch ein bisschen uns der Typologie zuwenden werden. Das ist eine interessante Sache, da möchte ich noch nicht so viel sagen dazu. Also, der Messias wurde also bereits schon in vielen Mustern und Bildern dargestellt. Wenn ich alle aufzählen würde, dann wären wir heute Abend noch nicht fertig. Ein Bild zum Beispiel, ich möchte einige herausgreifen, das Einsteigen in die rettende Arche zu Noahs Zeiten, war schon ganz früh ein Bild, dass wir uns entscheiden müssen, das Angebot von Gott zur Rettung von dem kommenden Gericht persönlich anzunehmen. Dann haben wir dieses interessante Bild, habe auch ein interessantes Bild dazu gefunden, der gottesfürchtige Vater Abraham, der war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Das war schon eine Andeutung darauf, was einmal nach ein paar hundert Jahren auf genau dem Berg passieren würde, nämlich dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ein Bild von Jesus schon damals auf den ersten Seiten der Bibel. Dann kamen wir die Probleme mit dem Volk Gottes, dann haben wir das Passafest, mit dem Schlachten des Passalams. Das war auch wieder ein klares Bild auf Jesus, dem sündlosen Lamm, das einmal für die Sünde der ganzen Welt sterben würde. Da könnten wir auch 5 Predigten davor haben. Es ist sensationell klar, wie das schon aufgestellt worden ist. Die Erlösung des Volkes Gottes aus Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft und die Teilung des Meeres, die dem Volk einen Weg zur Rettung geöffnet hatte, das war bereits schon ein Bild für den Plan Gottes, sein Volk zu retten und zu befreien von allen Feinden. Wow. Und dann, dass ich das nicht einfach nur aus dem Finger sauge, zitiere ich Jesus jetzt. Jesus erklärte in Johannes 6 zum Beispiel, wie die Israeliten in der Wüste das Manna gegessen hatten und sie sind gestorben in der Wüste. Und Jesus hat gesagt, dass dieses Manna nur ein Hinweis war auf ihn, das Brot des Lebens, und dass jeder, der dieses Brot aufnimmt, in Ewigkeit leben wird. Ein Bild, das schon den Alttestamentern eine Idee gegeben hat von dem, was mal ablaufen würde. Auch klar, Johannes 6, da erklärte doch Jesus, wie die Israeliten in der Wüste, das ist noch eine andere Sache, als das Volk Gottes gegen Moses gemurrt hatte und rebelliert hatte, wurden sie von giftigen Schlangen gebissen. Und was konnte geschehen durch diese Bisse? Ein Bild für die Sünde, sie konnten sterben und Gott ist ein Gott der Erlöser und hat Mose gesagt, mach dir eine Schlange aus Bronze und richte sie auf einem Pfahl auf und jeder, der seinen Blick von seiner tödlichen Wunde auf die Schlange richtet, der wird geheilt werden. Und dass das Jesus wirklich so gesehen hat, hat das in Johannes 3,14 auch so gesagt. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben habe. Gewaltig, oder? Also das sind Bilder des Alten Testamentes, die da schon ganz klar waren. Und dann wurde dem Volk Israel in der Wüste durch Mose das Gesetz gegeben. Und das ist jetzt ganz wichtig und interessant. Da können wir jetzt auch wieder uns lange verhalten. Das Neue Testament beschreibt das im Hebräerbrief so: Im Gegensatz zeigt sich nur ein Schatten, im Gesetz zeigt sich nur ein Schattenbild von dem, was Gott künftig schenken will. Also, das ist schwarz auf weiß, mit anderen Worten. All das, was da abgelaufen ist in diesem Gesetz, Gesetzesperiode, das zeigte auf, was später kommen wird. Und dann ereifert sich der Hebräerschreiber, oder? Er redet von der Stiftshütte, vom Hohenpriester und dass das nur ein Sinnbild war von dem erhöhten und verherrlichten Jesus, dem himmlischen Hohenpriester und von den Dingen, die tatsächlich in der geistlichen Welt ablaufen. Das hat er auch dann ausgeschrieben im 4. Kapitel. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, der Sohn Gottes. Also, das war alles nur ein Malen, ein Darstellen von den Realitäten in der geistlichen Welt und der Zukunft. Die Kleider des Hohenpriesters, da könnt ihr Philipp und Peter fragen, da sind ganze Bücher geschrieben worden von den Ähnlichkeiten von Jesus. Das ist faszinierendes Studium, auch wenn die einen das langweilig finden. Der Tempel Salomos, die Rituale, die Opfer erhielten bereits 100 symbolische Hinweise auf Jesus. Und Jesus hat das auch schwarz-weiß, diese Bilder beschrieben. Er hat seinen Zeitgenossen zum Beispiel gesagt, die sich von Gott abgewendet hatten und ein Zeichen von ihm forderten, dass ihnen nur dasjenige des Propheten Jona gegeben werde. Und er hat das erklärt, Matthäus 12,40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn, der 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Wow, versteht ihr das? Ist unglaublich, oder? Die Bibel wurde geschrieben, hat aber viele Aussagen. Sogar die Lehren des Neuen Testamentes, nicht nur Jesus, sondern die Lehren des Neuen Testamentes wurden in nachvollziehbaren Bildern dargestellt. Wieso sage ich das? Weil zum Beispiel Paulus im 1. Korinther 10 beschrieben hat und verglichen hat, dass wie der Zug durch das Meer die Wassertaufe symbolisierte. Genial! Er beschreibt, wie das Eintauchen in die Wolkensäule von der Taufe im Heiligen Geist spricht. Er beschreibt schwarz auf weiß, wie der Fels, aus dem sie tranken, Christus war. Wow. Zusammengefasst, die Flut, die Arche, das Passafest, das Rote Meer, die Wüste, das verheißene Land, Exil, die Rückkehr, Krieg und Frieden, Königreiche, Könige, Propheten, Priester, der Tempel, Opfer und Rituale. Das Alte Testament weist ganz außerordentlich und explizit in diesen Bildern auf Jesus hin. Und wer noch genauer hinsieht, wird sehen, dass auch Weisheit im Tod und im Leben, Lieder der Klage und des Übels, das Leben der treuen Leidenden, das Blut der rechtschaffenen Märtyrer. Das Alte Testament weist ganz außerordentlich und explizit auf Jesus hin. Und so könnten wir sagen, zusammengefasst zum ersten Punkt, die Geschichte des ATs als Ganzes und jeder einzelne dieser kleinen Teile ist wie ein Grundmuster, das sich immer wieder wiederholt und bestätigt und proklamiert, eines Tages wird der wahre Messias, der Christus, kommen und alles vollenden und erfüllen. Stark, oder? Bärenstark. Also wir sehen im Alten Testament als erster Punkt, dass dieser Messias bereits schon in Mustern und Bildern dargestellt worden ist. Der zweite Punkt. Christus wurde im AT bereits schon klar verheißen. Und das möchte ich nicht ausführen, das hat Tine letzte Woche getan. Ihr dürft das gerne nachhören, ist aufgeschaltet. Jesus, Paulus und Petrus sprachen unverblümt von dem Leiden und von der Verherrlichung des Messias. Ich zitiere Jesus, Matthäus 26, 22, nur als ein Beispiel zu nennen. Was ich bezeuge, ist nichts anderes, sagt Jesus, als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat, dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als Erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen. Wow, so finden wir 300 ganz klare Prophezeiungen auf Jesus, den Messias, obwohl das Alte Testament vielleicht etwa 450 Jahre vor Christus abgeschlossen worden ist. Ist unglaublich. Ich möchte so viel sagen, wie die Verheißungen wahr geworden sind auf Jesus, auf sein Sterben, auf sein Erlösungswerk, auf seine Auferstehung, werden sich auch die letzten ausstehenden Verheißungen seiner Wiederkunft ganz klar auch wieder bestätigen. Amen. Wow. Und jetzt ist auch noch ein interessanter Punkt, den viele auch nicht sehen. Jesus war bereits schon im AT gegenwärtig und präsent und aktiv. Er ist nicht einfach plötzlich geboren im NT, oder? Und es ist überraschend. Es ist explizit, wie die Autoren des Neuen Testamentes über die Gegenwart von Jesus im Alten Testament sprechen. Jesus bezeugt in Johannes 8, 56, dass der Ich Bin, über den Abraham sich so freute, er selber war. Der Herr, der Mose motivierte, war Christus, sagt Hebräer 26. Der Erlöser, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, war Jesus, sagt Judas 5. Der Fels, aus der die Israeliten in der Wüste tranken, war Christus. Explizit, 1. Korinther 10, 4. Und sie tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Der war schon mit ihnen unterwegs. Wow. Jesus sagte explizit in Johannes 12, dass die umwerfende Vision, die Jesaja im 6. Kapitel bei seiner Berufung hatte, vom König der Könige, vom Herrn der Herren, nichts anderes als eine Vision war von ihm, von Jesus, in seiner erhöhten und verherrlichten Position. Gewaltig. Und dann ist Jesus als Engel des Herrn in präexistenzieller Form auch bereits schon im Alten Testament zu finden und unterwegs. Im AT finden wir den Engel des Herrn 58 Mal und der Engel Gottes 11 Mal. Bereits die Kirchenväter und die Reformatoren gingen davon aus, dass dieser im Alten Testament so häufig erwähnten Engel Jahwes ein Name für die zweite Person der Dreieinigkeit, nämlich Jesus Christus, war. Als Beispiel, in 2. Mose 3, also ganz am Anfang auch der Bibel, begegnet der Engel des Herrn Mose beim brennenden Dornbusch. Und da steht im 4. Vers: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mit anderen Worten, schwarz auf weiß. An dieser Stelle lässt er sich sogar eindeutig als Gott erkennen. Christus war also im AT bereits präsent. Er war aktiv. Und Gott hat sich nicht verändert vom AT zum NT. Überhaupt nicht. Im Weiteren wäre Jesus auch durch die Dreieinigkeit und auch durch die Namen Gottes, über den wir im Grundkurs jeweils sprechen, im Alten Testament zu erkennen. Er zeigt sich von 1. Mose bis Offenbarung im trinitarischen Muster, also als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Er fing nicht an, plötzlich dreieinig zu werden. Das war immer schon so. Und das folgert auch, dass unser Glaube sich nicht grundlegend verändert hat vom AT zum NT. Es ist die Person des Sohnes, die im Zentrum des rettenden Glaubens steht. Auch anhand der Bünde, der Typologien, die wir nun auch noch ein bisschen betrachten, der Gottesoffenbarung, der Heilsgeschichte, wie es also aufgezeigt, dass das ganze AT auf Jesus Christus hinweist und er darin bereits schon klar zu erkennen ist und gegenwärtig ist. So ist die ganze Heilsgeschichte aufgrund der Notwendigkeit eines Erlösers ein Hinweis auf Jesus, den Messias. Die Aussagen des AT sind also bereits schon eine Proklamation von Jesus, dem Messias. Und was das Alte Testament und das Neue Testament überspannt, offenbart nicht in einer ersten Ebene einen Plan, sondern oder ein Versprechen, es offenbart eine Person. So vereint Jesus das AT und das NT miteinander. Mit anderen Worten, einfach gesagt, mit unseren heutigen Wortwörtern der Zeit. Jesus ist nicht abwesend im AT. Er sitzt nicht als Schlüsselspieler auf der Zuschauerbank und wartet aufgeregt auf sein Spiel, Siegesspiel im Neuen Testament. Er ist bereits schon im AT der Schlüsselspieler, der Manager, der alle Dinge leitet. Durch das gesamte AT hindurch ist er der einzige Mittler Gottes des Höchsten und marschiert gezielt auf seine Inkarnation hin. Wow! Jesus wird im AT als Herr dargestellt, wie wir ihn heute proklamiert haben. Und das war er immer schon. Amen! Mit anderen Worten, jawohl, Jesus finden wir im AT. Wir könnten uns noch manche Monate über dieses Thema einfach unterhalten, aber ich möchte euch doch noch ein bisschen mitnehmen und eine Kostprobe geben, über die Typologie. Und das wird uns auch vielleicht noch ein bisschen in Erstaunen bringen, oder? Typologie ist eine besondere Art der Symbolismus. Ein Symbol ist etwas, das kennen wir von den Symbolen, das auf etwas anderes hinzeigt, etwas anderes repräsentiert. Ein Typus in der Heiligen Schrift ist eine Person oder eine Sache im Alten Testament, welche eine Person oder eine Sache im Neuen Testament vorhersagt. Zum Beispiel wird die Flut zu Noahs Zeiten in 1. Petrus 3,20 als eine Art Typus für die Taufe verwendet. Jetzt machen wir es aber ein bisschen einfacher. Wenn wir sagen, dass jemand sich Christus typisch verhält, dann meinen wir damit, dass eine Person im AT beschrieben wird, sich gemäß dem Charakter und den Handlungen von Jesus im Neuen Testament verhält. Und so möchten wir diesen spannenden Typus Josef etwas studieren heute, der ja eben Jesus schon dargestellt hat in seinem Leben, in seinem Charakter, in seinen Handlungen. Wow! Das erste Buch Mose wurde circa 1400 Jahre geschrieben, bevor Jesus geboren worden ist. Das ist eine lange Zeit. Da ist ein riesen kultureller Gap dazwischen und so weiter. Und in 1. Mose Kapitel 37, 50 wird uns nun die Geschichte von Josef dargestellt, wie sie dieser Hirtenjunge damals 1400 Jahre früher erlebt hatte. Und sie wurde niedergeschrieben. Und wenn wir nun diese Geschichte genau anschauen, dann bleibt uns der Kiefer hängen, weil wir sehen, dass in dieser Geschichte detaillierte Beschreibungen vorhanden sind, etwa 100 Parallelen zu Jesus und seinem Erlösungswerk, das ja viel später kam. And that's mind-blowing, meine ich wirklich. Ich möchte vielleicht doch die Geschichte kurz zusammenfassen, dass wir alle auf dem gleichen Ding sind und dann auf diese Details eingehen. Die Geschichte von Josef kurz zusammengefasst könnte man etwa so erzählen. Der vom Stammvater Jakob bevorzugte Sohn Josef träumte von der Allmacht und davon, dass seine Eltern und seine Brüder sich ehrfürchtig vor ihm niederwerfen. Und natürlich hat das bei den Brüdern Hass ausgelöst. Sie versuchten Jesus in einer Zisterne zu ertränken, das hat nicht ganz funktioniert, sie haben ihn verkauft einer vorbeiziehenden Karawane, die hat ihn nach Ägypten gebracht. Und in Ägypten arbeitete der Josef als Diener im Hause des Potiphars, zufällig ein hoher Beamter des Pharaos. Und weil Josef ein gottesfürchtiger Mann ist, schenkt Gott ihm Gelingen in allem, was er tut. Und Gott war mit ihm. Aber die Potiphars Frau hat den Josef auch gemocht und sie wirft ein Auge auf ihn und wird mehrfach zudringlich. Und als er sich der Frau des Potiphars verweigert, beschuldigt sie ihn der versuchten Vergewaltigung. Und da landet plötzlich dieser Josef, der nur Gutes getan hat, plötzlich im Gefängnis. Das war ein fürchterliches Loch dort. Und dort kann er dank seiner Tüchtigkeit, seiner Treue erneut einen hohen Posten erreichen. Und er macht sich auch einen Namen als Traumdeuter beim Oberbäcker und beim Obermundschenk des Pharao, beide ebenfalls eingekerkert in dieser Zeit. Und Josef sagt deren Schicksal richtig voraus, nachdem Gott es ihm offenbart hatte. Dann hat man ihn wieder vergessen, ein armer Kerl war der Josef, oder? 2 Jahre später hatte auch der Pharao rätselhafte Träume. Und da kommt dem Obermundschenk wieder der Josef in den Sinn. Sie haben ihn sofort geholt. Josef kann durch Gott auch diese Träume deuten. Er verkündet, dass 7 Jahre des Überflusses und 7 Jahre der Hungersnot kommen werden. Und darauf wird Josef zum Vizekönig erhoben, der die Krise angehen und bewältigen soll in seiner Weisheit. Und es wird ihm, interessant, das werden wir nachher sehen, die Tochter eines heidnischen Priesters als Frau anvertraut. Nach der Überflussperiode weitet sich die Hungersnot auf Palästina. Das veranlasst die Brüder zum Getreidekauf nach Ägypten zu ziehen von Josef. Denn dort waren auf Josefs Anraten Vorratsspeicher angelegt worden. Wow! Die Brüder erkennen Josef nicht. So prüft dieser seine Brüder mit einem haltlosen Spionagevorwurf und erkennt durch deren Verhalten, dass sie sich auch geändert haben. Und Josef gibt sich schließlich zu erkennen und demonstriert, dass er seinen Brüdern vergeben hat und mit ihnen versöhnt leben möchte. Dann schickt er seine Brüder nach Hause, holt seinen Vater Jakob mit der ganzen Sippe und Großfamilie nach Ägypten. Dort sollen sie versorgt werden und die anhaltende Hungersnot überleben können. Das geschieht und so kommt die ganze Familie Josefs, das fruchtbare, wasserreiche Weideland Gosen zugewiesen zum Leben. Die Hungersnot eskaliert. Josef kann mit drastischen Maßnahmen das Problem bewältigen und wird dafür von den Ägyptern als Retter gefeiert. Da wurden ganze Ausgrabungen gemacht von diesen Zentren der Verteilung dieses Korns. Könnt ihr nachlesen, sehen im YouTube, kleiner Einschub. Josef bleibt bis zu seiner Lebensende in Ägypten und auch seine Sippe verbleibt 400 Jahre in diesem Land. Sie wurden zahlreich, leider verloren sie ihre Privilegien und wurden zu Sklaven. Soweit mal diese Geschichte, wie sie sich abgetragen hat und in der Bibel im ersten Buch Mose dargestellt ist. 1400 Jahre, bevor Jesus dann gekommen ist. Und Bibelforscher finden nun, die einen sagen 70, die anderen 100, die anderen finden kein Ende, Parallelen zu der Geschichte von Josef, wie sie mit dem Jesus, dem Messias und seinem Erlösungswerk übereinstimmen. Und ich möchte doch einige davon herauspicken. Schaut euch das mal an. Es gibt Detailsachen und Dinge, die sind schon erstaunlich, oder? Josef war der Erstgeborene von Rahel. Jesus war der Erstgeborene von Maria. Josef arbeitete als Hirte und auch Jesus war dann der gute Hirte. Josef war der Heißgeliebte seines Vaters und Jesus natürlich auch. Es wurde prophetisch angezeigt, dass Josef herrschen würde. Das Gleiche gilt selbstverständlich für Jesus. Ich lese euch diese Bibelstellen da nicht. Ich habe sie einfach erwähnt da. Die Brüder Josefs waren anfangs eifersüchtig auf ihn und glaubten ihm nicht. Das kann man sagen von den Brüdern Jesu genau, oder? Prophezeiungen zeigen, dass Josef über all seine Brüder, also die Stämme Israels, regieren würde. Und die Prophezeiungen zeigen, dass auch Jesus einmal die ganze Welt regieren wird. Josef wurde von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt und Jesus von seinem Vater nach Israel. Jetzt kommen wir ein bisschen engere Parallelen. Josef wurde entblößt und seines Mantels befreit. Jesus auch, oder? Juda, einer der 12 Brüder, war der Drahtzieher, der zum Verkauf Josef inspirierte. Juda, hebräisch, Judas. Das war doch einer der 12 Jünger, oder? Ganz spannend. Hä? Wow. Es wurde vorgetäuscht, dass Josef umgebracht worden war. Jesus wurde tatsächlich von seinem Volk umgebracht. Ruben wollte Jesus retten, Pilatus wollte Jesus retten. Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft und Jesus wurde um den Preis eines Sklaven verkauft. Josef wurde nach Ägypten geführt, Jesus auch. Josef wurde zum Sklaven gemacht. Philipper 2,7 sagt, er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Josef war nicht Jesus, dass wir das richtig verstehen, aber es gibt verblüffende Parallelen zu dieser Geschichte. Alle Dinge wurden Josef anvertraut. Johannes 3,35 sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Josef wurde versucht, hat aber nicht gesündigt. Dasselbe Jesus. Jesus wurde zu Unrecht beschuldigt und angeklagt. Jesus auch. Josef wurde bestraft, Jesus auch. Gott war mit Josef. Das Gleiche ging mit Jesus. Josef war nach seiner Verurteilung im Gefängnis mit 2 Männern zusammen, von denen einer starb und der andere begnadigt und mit Leben erfüllt wurde. Und Jesus hing am Kreuz zwischen 2 Verbrechern und eine wurde von ihm begnadigt. Schon interessant, diese Details. Pharao sagte zu den Beratern, in diesem Mann ist der Geist Gottes. Lukas 4,1 sagt, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück. Der König von Ägypten erhob Josef aus der Sklaverei, um Herrscher über alles zu sein und alles unter die Herrschaft des Königs zu bringen. Und Jesus wird erhoben, das wissen wir vom NT, um alles unter Gottes Herrschaft zu bringen. Alle Knie beugten sich vor Josef, oder? Und Philipper 2 sagt, dass alle Knie sich eins vor Jesus beugen. Schon interessant, oder? Langsam kumuliert sich die Sache. Josef erhielt vom König, hört euch das an, eine heidnische Braut, die durch ihn Teilhaber seiner Herrlichkeit wurde. Und auch die Heidenchristen gehören zur Braut von Jesu und sind Teilhaber seiner Herrlichkeit. Einfach so nebenbei. Unglaublich. Der König von Ägypten ernannte Josef zur Quelle des Lebens für alle. Und Gott hat Jesus dazu bestimmt, unsere einzige Quelle des ewigen Lebens zu sein. Josef war 30 Jahre alt, als er anfing, für den Pharao zu arbeiten. Und Jesus war etwa 30 Jahre alt, sagt die Bibel, als er seinen königlichen Dienst begann. Die Brüder Josefs erkannten Josef nicht. Jesu eigene Leute auch nicht. Josef wurde seinen Brüdern bei ihrem zweiten Kommen offenbart. Und Jesus soll Israel bei seinem zweiten Kommen offenbart werden. Es ist spannend, finde ich bald. Josef bietet denen, die ihn umbringen wollen, Vergebung an. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr hattet Böses mit mir vor, sagt 1. Mose 50, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das Gleiche gilt für das Übel, das das Volk Jesus zugedacht hatte. Josef vergab seinen Brüdern ohne Vorbehalt. Und Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Brüder Josefs erlangten die Gunst des Pharao. Wieso? Wegen Josef, nicht wegen sich selbst. Und wir erlangen die Gunst Gottes wegen Jesus und nicht etwa, weil wir gut oder würdig wären. Jesus kaufte alles auf und machte das ganze Land zum Eigentum des Pharaos. Epheser 1,10 sagt, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Du hast uns das Leben gerettet, sagt der Pharao oder die Ägypter. Und in Apostelgeschichte 13 steht, einen Nachkommen von David hat Gott dem Volk Israel als Retter gesandt, so wie er es versprochen hatte. Dieser Retter ist Jesus. Josefs Söhne, auch das ist interessant, Manasse und Ephraim, geboren von einer heidnischen Frau, oder? Erhalten später den vollen Stammesstatus von Gottes Volk. Das habe ich nie verstanden, wieso, dass das dieser Jakob wollte. Aber schaut euch die Parallele zum NT. Heiden, die an den Messias glauben, werden als vollwertige Mitglieder des Volkes Gottes betrachtet. Wir wurden eingepfropft in diesen Ölbaum. Bibel ist unglaublich, oder? Josef ist einer der wenigen Menschen, über die in der Bibel keine Sünde erwähnt wurde. Natürlich nicht war er sündlos, aber Jesus war ohne Sünde. Es ist einfach diese Parallele. Gott plante das Leiden Josefs im Voraus, um viele zu retten. Haben wir schon gelesen. Epheser 1 selbst sagt, durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott von Anfang an uns bestimmt nach seinem Plan und Willen. Gewaltig, oder? Zusammengefasst, Josef war ein prophetisches Bild auf Jesus hin, welcher infolge seines Leidensweges zum Retter der Welt wurde. Habt ihr verstanden? Einer der vielen Typusse, du hast heute von David gesprochen, viel spannend, oder? Nochmals, der Josef war nicht der Jesus, ganz klar nicht, das war auch ein sündiger Mann, ganz klar. Aber diese Parallele, die einfach so aus Zugabe einfließen in die Bibel, darfen wir sie, ist ja schon wirklich unglaublich keck, finde ich. Oder nicht? Wow. 1400 Jahre geschrieben, bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist. Mindblowing. 66 Bücher. Da sehen wir, da hat es eine inspirierende Kraft gegeben. Eine inspirierende Person, die diese verschiedenen Bücher, Schreiber inspiriert hatte, oder? Und obwohl sie in verschiedenen Zeitperioden gelebt haben, in verschiedenen Kulturen, ist die Aussage dieses Buches eine Einheit. Unglaublich! Und deswegen ist die ganze Bibel, Gottes Wort, vertrauenswürdig. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mind-blowing. Wir kommen zum Abschluss. möchte zwei, drei Gedanken von Josef ganz kurz aufnehmen. Er war ein Typus auf Christus hin. Mit anderen Worten, er verhielt sich ganz ähnlich wie der Messias. Eine Person im Athe? Jesus war Christusähnlich. Und das trotz seiner fürchterlichen Vergangenheit, oder? Wow! Der hatte bösartige, jahrelange Leidenswege hinter sich. Der lebte in einem fremden Land, hat seine Mutter schon früh verloren, hat seinen Vater als Teenager verloren, wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern. Er war verletzt, er litt, immer wieder Unrecht, er macht alles richtig, wird in den Kerker gesperrt, obwohl er nicht schuldig war. Wow. Und der Josef war nicht von Neuem geboren, konnte er gar nicht, weil Jesus noch nicht gestorben war. Der Heilige Geist wohnte noch nicht in ihm. Und trotzdem war er ein unglaublicher Typus von Christus, ein Darsteller des kommenden Messias. Wow. Wie hat er das geschafft? Ganz bestimmt hat er in seiner Einsamkeit immer wieder diesen Gott gesucht. Er hat diese Liebesbeziehung mit ihm gepflegt. Denken wir nur nicht, dass sein Leben nicht geprägt worden ist von seiner Vergangenheit. Vergiss es. Du wirst von deinen Brüdern verkauft, die wollen dich zuerst umbringen. Hey, der hat eine Wolle in seinem Herzen. Der wollte die Brüder am liebsten. Okay. Klar, logisch. Ganz logisch. Allein in diesem Land. Die Sprache kannte er nicht. Weißt du, was für ein Leidensweg. Mühselig bekommt er eine Position, kommt in den Kerker. Das ist unglaublich. Wow. Und dennoch, durch seine Nähe zu Gott, lässt er Gott ein himmlischer Töpfer sein. Und er entscheidet sich, nicht zu leben von seinen Erlebnissen, von seinen Frösten, sondern er sagt, Gott, lass du mein Töpfer sein. Und wir sehen, dass dieser Hass durch Gottes Gegenwart, durch diesen Dialog, durch diese Freundschaft mit Jesus, mit Gott einfach, der Josef pflegte, einfach total verändert wurde. Er wurde zum Typus von Christus. Er hat nicht gelebt nach seinen Gefühlen, nach seinen Umständen, nach seinen Verletzungen, sondern hat sich umgestalten lassen und führen lassen von Gott. Und Gottes Wort sagt uns, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Josef war ein Typus auf Christus, obwohl der Heilige Geist nicht in ihm lebte permanent. Du nicht. Wir haben auch die Berufung, ein Typus auf Christus zu sein. Und wir haben Vorsprung. Wir haben Gottes Geist in uns. Wir müssen und wir können uns nicht selber aus uns verändern. Amen. Aber Gottes Geist, der in uns wohnt, möchte uns umgestalten. So wie Josef. Am Schluss hat er nicht gelebt aus diesen Verletzungen, sondern hat seinen Brüdern vergeben. Er hat vorwärts gelebt. Wow. Möchtest du auch ein Typus von Christus lernen? Wow, wie viele Dinge können wir lernen von diesem Mann. Es liegt ein Wert, ein großer Wert in der Selbstkontrolle. Und am Schluss zeichnet sich die Furcht des Herrn aus. Wow. Mit Gott können wir über alle Mauern springen. Und Gottes Pläne und Absichten sind viel, viel größer aus unserer eigenen. Amen. Gott kann die schmerzhafteste Zeit in unserem Leben für sein Wohl nutzen. Herr, wir möchten dir danken für diese heutigen Betrachtungen, die vor allem davon sprechen, wie du souverän vom Athe bis zur Offenbarung, von 1. Mose bis zur Offenbarung gegenwärtig war. Wie diese Dinge nicht zufällig abgelaufen sind, sondern wie du das gemanagt hast als ein wunderbarer Führer und Leiter, als ein wunderbarer Hirte. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du unverändert bist. Und das gibt uns Mut, deinem Wort zu vertrauen, Herr. Diese Bilder, die von dir gesprochen haben im Ente, dieses wunderbaren Erlösungswerkes, dieses Preises, den du bezahlt hast, wow, sie lassen uns staunen. Herr, aber auch diese Verheißungen auf dich, wir können sie nicht erklären, wie sie sich alle decken. Und auch wie du gegenwärtig warst und deinem Volk beigestanden bist. Diese Namen von dir, diese Typografien, von denen wir Jesus gesehen haben. Wir möchten dir danken, dass es keine Zufälle gibt auf dieser Welt. Wir möchten dir danken, dass wir nicht dem Zufall ausgeliefert sind, sondern uns frei entscheiden dürfen, in die Hände des liebenden Gottes uns fallen zu lassen. Der alles weiß, der alles lenkt, der nicht nur das Alpha ist, sondern auch das Omega, der nicht nur der Anfang ist, sondern auch das Ende. Du weißt den Ausgang vor dem Anfang. So möchten wir uns getrost auch heute Morgen in deine Hände begeben. Danke für die Herrlichkeit deines Wortes. Danke für, wenn wir genau hinschauen, dass wir sehen, dass das nicht irgendwie ein philosophisches Buch ist, sondern ein Buch, das inspiriert worden ist von dem Autor des Lebens, vom Geist Gottes. Herr, wir preisen dich für den Schatz dieses Buches, den wir in unseren Händen haben dürfen, dem wir lernen, vertrauen zu dürfen. Wir danken dir für diesen Hirten, der du uns bist, für diesen Führer, den du uns bist, und dass du mit uns kommst. Wir heben dich, Jesus, und preisen deinen wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Wow.